Guten Morgen, auch von meiner Seite. Und ja, ich freue mich sehr, da zu sein. Ich bin immer wieder neu inspiriert von euch als Gemeinde, wirklich. Es ist für mich immer eine Bildungsreise, auch ein bisschen auf Weil raus. Und es ist auch so, dass ich auch sonst mich freue an eurer Gemeinde, weil ich darf auch profitieren. Wir haben nämlich auch den Jonah dürfen machen. Bei uns ist der dritte Teil heute. Ich schließe nächste Sonntag abschliessen und ich finde einfach, ihr seid richtig gesegnet. Auch gerade mit dem Adrian und mit dem Rudi, wo die Serien sich ausdenken und umsetzen. Und ich finde das genial. Wirklich. Und danke viel mal Rudi, Adrian, und Damaris sei es am Adrian auch bitte. Es ist wirklich der Hammer. Auch für andere Gemeinden, die können profitieren von dem. Ja, und ich hoffe, ihr seid euch bewusst, was ihr habt an diesen beiden. Nicht nur an diesen beiden, aber auch an ihnen. Ja, eigentlich hätte ja können letzten Sonntag fertig sein, oder? Nach dem dritten Kapitel, Happy End, wäre alles wunderbar gewesen. Aber es geht noch weiter. Gott ist noch nicht fertig. Gott will noch mehr. Er will zeigen, wie seine Geschichte mit dem Jonah weitergeht. Er will zeigen, dass Gnade kann ein Skandal sein. Gnade kann ein Ärgernis sein. Das dritte Kapitel hat aufgehört mit einem Triumph. Durch die Umkehr der Menschen in Ninive hat Gott sie begnadigen und Hunderttausende von Menschen können verschont werden. Eigentlich Freude, oder? Freude herrscht. Aber der Jonah wäre nicht der Jonah, wenn er sich einfach nur mitgefreut hätte. Irgendwie geht das ja bei dem nicht so ganz. Ich habe übrigens mega Freude bekommen, Jonah. Einfach die Geschichte ist der Hammer. Und so fängt das vierte Kapitel mit folgenden Worten an. Doch Jonah wurde darüber sehr böse und zornig. Gott verschont Hunderttausende von Menschen. Wir lesen das. Ist irgendwie schon nicht ganz passend, oder? Muss man sagen. Mir ist so ein Evangelist in den Sinn gekommen, oder ich stelle mir einen vor, da kommen Tausende von Menschen zum Glauben, aber eben dummerweise nicht auf die Art, wie er es möchte, und nicht die Personen. Und jetzt ärgert er sich darüber. Es passt ja hin und vorne nicht. Der Jonah, der hat Gründe gehabt für seinen Zorn. Der hat Gründe gehabt. Die Juden waren sich nämlich gewöhnt gewesen, dass Gott ihre Feinde vernichtet, nicht dass er sie verschont und barmherzig ist. Und dass Gott jetzt das Syrer verschont hat, das ist wahrscheinlich für den Jonah wie ein Verrat gewesen am eigenen Volk. Er hat wie einen Knopf in der Leitung dann bekommen. Jetzt eigentlich ist Israel ja gedacht für die Welt als Segen, für alle Nationen. Gott hat es Abraham ja verheißen. Aber der Jonah, was möchte er? Spezifisch mit den Assyrern, er will eigentlich nicht gerade das, er will das Gegenteil. Für den Jonah ist Gnade von Gott ein Skandal gewesen. Ein Ärgernis. Nicht zu begreifen. Die Rettungsaktion war sogar Bosheit für ihn. Er hat richtig Mühe gehabt, er hat es einfach nur schlecht gefunden. Total Mühe. Im dritten Kapitel haben wir gesehen, wie die Bosheit aus dieser grossen Stadt verschwunden ist. Die ist weg. Und uns jetzt? Sie flammt wieder auf an einem kleinen Ort. Im Herz des Propheten flammt sie wieder auf. Im Jonah kommt es zur offenen Rebellion. Und es heisst da, Zorn entbrannte in ihm. Wenn man es wörtlich übersetzt, Zorn entbrannte. Oder man könnte sagen, er hat angefangen zu glühen. Das Wort kann man auch mit glühen übersetzen. Und ich finde, das Bild von dieser alten Kinderbibel, das finde ich einfach köstlich. Der hat es total getroffen. Schaut mal den roten Kopf an. Es ist genau das, was ausdrückt im Hebräischen. Das ist von innen raus, der hat so Mühe bekommen. Es ist ihm wirklich heiß geworden. Wie kann Gott noch so ein grosses Unrecht tun? Wenn man den Jonah jetzt vergleicht in diesem Kapitel mit dem Jonah vom zweiten Kapitel, wo er im Bauch vom Fisch den Dankpsalm gebetet hat, denkt, was ist da passiert? Ist das der gleiche Mensch? Man verschreckt fast ein bisschen, man kann es gar nicht begreifen. Und schaut, der Zorn macht aus ihm einen anderen Mensch. Der Zorn regiert ihn. Und die Bibel zeigt, dass Zorn ganz eine starke Macht ist. Dass Zorn eine gefährliche Macht ist. Und in den kommenden Versen sehen wir auch, wie der Zorn den Blickwinkel von Jonah immer mehr verschmälert, wird immer enger, immer noch mehr auf sich fixiert, egoistisch, so weit, dass es richtig absurd wird. Wir werden es dann nachher noch sehen. Also wirklich. Was ist jetzt das Besondere an dem Zorn von Jona? Das Besondere ist, er ist der tiefen Überzeugung. Ich habe ein Recht auf diesen Zorn. Ich stehe am richtigen Ort. Ich darf verrückt sein. Und wisst ihr, Gott ist geschuld. Gott ist der Skandal. Gott ist der Skandal. Das ist seine Sicht. Zorn, aus welchem Grund auch immer, ist sehr, sehr gefährlich. Zorn zerstört. Zuerst den, der ihn trägt, und auch Menschen um sich herum. Und darum sagt das Neue Testament, in Epheser 4, 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei. Ja, wenn wir noch lachen, dabei geht es vielleicht. Und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Ganz eine klare Ansage. Wut, Zorn, Geschrei soll es nicht mehr geben. Das ist nämlich ein Ausdruck von Fremdbestimmung. Fremdbestimmung. Es widerspricht einem gottgefälligen Leben zu tiefst. Und dabei spielt es keine Rolle, ob ich meine, ich habe ein Recht auf den Zorn. Ja, manchmal haben wir wirklich den Eindruck, hey, ich habe ein Recht, aber trotzdem ist es nicht gut. Habt ihr auch schon mal im Zorn Sachen gesagt oder gemacht, die ihr nachher bereut habt? Sehe ich schon viel. Ich glaube, Zorn hat etwas Diabolisches an sich. Zorn möchte unseren Verstand ausklinken, dass wir nur noch fremdbestimmt sind und dann der Zorn will Schaden anrichten. Ich bin auch schon mal richtig zornig und verrückt auf Gott. Als ich Theologie studiert habe, hat mich 4 Jahre lang ein Bandscheibenvorfall geplagt. Ich habe dort angefangen zu studieren und dachte, ja, Jesus, für dich, oder? Jetzt setze ich mich für dich ein, ich habe viel aufgegeben. Und dann hat der Bandscheibenschaden, der hat mich so, das ist so schlimm gewesen. Ich habe mal dann hinten im Unterrichtszimmer am Boden liegen. Und dann, im Unterricht hinten. Ja, es war ein bisschen demütigend gewesen. Und ja, bestimmt ein bisschen der Sonderling gewesen. Und eben die Schmerzen. Und ich bin verrückt auf Gott. Ich habe gedacht, ja, aber Gott, jetzt müsstest du mich doch segnen. Nicht noch so belasten. Und ich glaube, mir ist ähnlich gegangen wie Jona. Ich kann das Handeln Gottes nicht können verstehen. Ich konnte es nicht begreifen und habe ihn angeklagt wegen dem. Und ich glaube, dass Zorn immer ein Ausdruck ist davon, dass die Beziehung zwischen mir und Gott nicht in Ordnung ist. Sogar nicht einmal nur, wenn ich auf ihn zornig bin, sondern auch, wenn ich auf Menschen zornig bin. Ausdruck, meine Beziehung zu Gott ist jetzt gerade ein bisschen angeknackst. Jetzt ist etwas nicht gut in dem Moment. Klar, es gibt ja den Heiligzorn. Manchmal, das Heiligzorn, das ist der, den Jesus hatte, der den Händler zum Tempel austrieben hat. Aber mal ehrlich, wie viel ist unser Zorn heilig? Das ist wieder eine andere Frage. Aber Gott sei Dank zeigt der Jona auch etwas ganz Tolles. Etwas, was mir auch aufgegangen ist. Nämlich, die Beziehung von uns zu Gott mag einiges aushalten. Das ist mega schön, oder? Es geht gar nicht so schnell kaputt. So war es bei mir gewesen, dort mal. Ich habe dann irgendwann mich mit der Zeit wieder beruhigt und habe können akzeptieren, dass Gott in seiner Weisheit andere Pläne hat mit meinem Rücken als ich. Und, ja, aber ich kann jetzt auch sagen, seit 9 Jahren bin ich Gott sei Dank schmerzfrei. Gott hat zwar ein bisschen gebraucht, aber hat mich dann doch geheilt. Und da bin ich extrem froh drum. Wenn man im Zorn verharrt, dann kann es richtig heikel werden in der Beziehung zu Gott. Und wir sehen das beim Jona. Der Jona verbeisst sich geradezu in dem Zorn hinein gegen Gott. Im Vers 2 betet er Folgendes. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Der Jona macht Gott einen Vorwurf, weil er gnädig ist. Ist auch noch gleich, oder? Er hat lieber einen zornigen Gott, aber auch nur, solange es nicht um ihn selber geht. Das muss man sagen, oder? Das ist klar. Und der Jona hat eine Erkenntnis gehabt. Ich glaube, er hat eine Erkenntnis gehabt, die uns jetzt vielleicht gar noch nicht so zuvorderst ist. Und das hat ihn fertig gemacht. Er hat etwas verstanden. Und das müsst ihr mitnehmen. Er hat verstanden, Gottes Liebe kann so weit gehen, dass er wegen dieser Liebe von seinem eigenen Ratschluss abweicht. Gottes Liebe kann so weit gehen, dass er von seinem eigenen Ratschluss abweicht. Und der Jonah hat gefunden, das geht doch nicht. Wenn Gott A sagt, dann muss es doch A sein. Es hat er nicht können verstehen, weil Gott ja Wahrheit ist. Und das war das Ziel für ihn. Er wollte, dass Gott ihm das Leben nimmt. So, mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Und so sind wir schon mal ein bisschen in dieser Region vom Sterben, oder, wo er ihm da runterpluppert ist. Übrigens, das finde ich echt, da haben wir, man sieht es leider nicht so gut, da mit der Jona da runterpluppert. Das ist echt genial gemacht. Und dann nachher auch im Fisch hinein, oder, dort war er auch näher am Tod gewesen. Und dann hat Gott ihn rausgeholt in seiner Gnade. Hat ihn gerettet und er war so froh gewesen. Also, wo er Gnade bekommen hat, war er glücklich gewesen. Aber jetzt, wo der Syrer hat Gnade bekommen hat, hat er Mühe, ist er zornig. Und sein Todeswunsch ist eigentlich wie etwas Eigensinniges. Wenn nicht meine Vorstellung von Gerechtigkeit passiert, dann will ich nicht mehr leben. Ich will nicht mehr dein Prophet sein und ich will nicht mehr leben. Ich glaube, hinter dem Eigensinn steht auch eine tiefe Verzweiflung von Jonah. Er ist irgendwo verzweifelt, er hat Mühe mit Gott und merkt aber auch, dass das Leben ohne Gott auch keinen Sinn macht. Darum hat er das Gefühl, dass der Tod der einzige Ausweg ist. Also an dieser Stelle von dieser ganzen Geschichte muss man das Positive schon ein bisschen suchen, oder? Also muss man gut anschauen. Aber es gibt etwas Positives. Tatsächlich. Müssen wir was? Das Positive ist, er redet noch mit Gott. Er redet noch. Im ersten Kapitel haben wir gesehen, wie er einfach aufsteht, man denkt schon, ah, wunderbar, er steht auf, geht das Licht. Nein, der dreht sich um und geht genau in die andere Richtung. Er hat nicht mit Gott geredet. Kein Wort, rückgedreht und fertig. Er ist abgehauen. Aber jetzt breitet er seine Gedanken, seine Bedenken vor Gott aus. Die Leitung zu Gott ist noch offen. Und das ist mega entscheidend. Ich glaube es, manchmal haben wir nicht den leiseste Schimmer, wie unglaublich wunderbar, wie unvorstellbar es ist, dass wir mit dem lebendigen Gott reden können. Wie gewaltig das ist, der Schöpfer von dieser Welt, der dich gemacht hat, der weiss, wie du funktionierst, der weiss, was dich belastet und der dich wieder auf den Damm bringen kann. Und ich glaube, dass in dem Reden mit Gott liegt der Zugang zu unserer Heilung. Darum hör nie auf, mit Gott zu reden. Und es ist so gut, wenn du ihm auch deine Klagen bringst. Es ist gut, wenn man es mit Respekt machen kann. Oder dass man nicht anklagt, sondern klagt, klagen, klönen. Man darf klönen vor Gott. Es ist im Gegenteil, es ist sogar gut, wenn man es macht. Durch das bleibt, wie gesagt, der Zugang offen, dass wir heil werden können. Und der König David hat seinem Volk einen ganz wertvollen Rat gegeben. Gebe ich euch auch. Der David hat gesagt, mein Volk, schütte dein Herz vor ihm aus. Klön. Schütte dein Herz aus. Er mag es verleiden. Redest du noch mit Gott über das, was dich beschäftigt, was dich belastet? Oder hast du irgendwo resigniert? Suchst andere Möglichkeiten, es loszuwerden? Hast du abgehängt? Weißt du, wenn du heute wenigstens wieder anfängst, das von Gott auszubreiten, was dich beschäftigt, mit ihm zu reden, dann hast du einen ganz wichtigen Zwischenschritt gemacht. Jetzt die Reaktion von Jonah, die hätte ja bei Gott einen Skandal auslösen können. Oder wie kann so ein wichtiger Mitarbeiter von Gott sich entsetzen, wenn Gott barmherzig ist? Ich meine, so einer ist ja nicht mehr tragbar als Prophet. Überlegen wir mal, wie rotzfrech das Prophetli gegenüber einem lebendigen Gott sich verhaltet. Hat man das schon mal gesehen? Ich meine, jetzt ist genug heute unten, oder? Jetzt muss er den Vorschlaghammer auspacken. Wobei, nein, das langt ein bisschen Finger von Gott. Eben gerade nicht. Genau so ist Gott ja nicht. Gott sei es gedankt. Sondern er redet weiter liebevoll mit dem Jona. Ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Und ich glaube, da kommt uns Gottes unendliche Überlegenheit entgegen. Er muss gar nicht auf die gleiche Ebene runtergehen wie der Jonah. Er kann souverän bleiben und die Liebe kann weiterhin da sein. Er hat das Recht gehabt, den schwierigen Propheten in den Senkel zu stellen. Aber er tut es nicht. weil er Jona liebt und weil er tiefer blickt. Er sieht nicht nur das rote Gesicht und den Zorn. Oder bei unseren Kindern sehe ich manchmal nur den Zorn vorne dran, dann werde ich hässig. Aber Gott, der schaut hinter die Fassade und er sieht plötzlich, in diesem Propheten hat es Spannungen. In diesem Propheten hat es Ängste. Der hat Angst um die Zukunft von seinem eigenen Volk. Der hat Angst darum, was werden die Assyrer machen mit unserem Volk. Und er hat recht gehabt eigentlich in diesem Punkt. Weil im Jahr 722 vor Christus sind die Assyrer gekommen und haben das Nordreich, ich sage jetzt mal, platt gemacht. Sie haben das Volk in dem Sinn aufgelöst, dass sie es nachher vermischt haben. Aber das sind sie natürlich auch selber schuld gewesen, weil sie haben Gottes Warnungen x-fach übertreten. Aber der Jona hat Angst vor dem, was wird. Und Gott sieht die Angst, nimmt das ernst. Und er will nicht nur Ninive retten, sondern auch seinen Prophet, den Jona. Es ist, wie wenn Gott mit dem würde sagen, Jona, schau, ich verstehe, warum du verrückt bist. Und ich verstehe auch, dass du mein Handeln nicht kannst einordnen kannst. Aber ich werde dir tiefere Erkenntnis schenken und dann verstehst du es. Und ich glaube, das darf uns auch Mut machen. Im Auf und Ab von unserem Leben. Dass es mal ein bisschen besser geht, mal ein bisschen weniger gut, wenn wir vielleicht auch mal Gott ein bisschen zu wenig lieben. Oder sogar mal punktuell untreu sind gegenüber Gott. Dass wir dürfen wissen, er bleibt trotzdem bei uns. Seine Treue wird nicht einfach weniger oder seine Liebe. Sofern wir wieder ihm zutreten, das ist ganz klar. Wir müssen es immer wieder zuwenden. Es heisst im 2. Timotheus 2,13, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Und so können wir immer wieder umkehren zu Gott und er ist da. Übrigens lehrt uns Gott, wie man Menschen weiterbringt. Ich bin dann interessant durch Fragen, oder? Manchmal können wir jemanden weiterbringen, indem wir Fragen stellen, die sie zum Nachdenken anregen, als wenn man einfach direkt sagt, wie die Sache ist. So, schau, so ist es doch. Manchmal ist es schon richtig, aber manchmal ist es auch besser, durch Fragen einen Prozess auszulösen. Der Jona ist aber immer noch von seinem Recht überzeugt. Und er meint immer noch, Gott müsse es dann schon noch checken, dass er Recht hat. Und so marschiert er aus der Stadt raus, auf der Ostseite, baut sich so ein Hütli, kleines Hütli, so einfach aus Zweigen, und dann sitzt er und wartet, was in der Stadt passiert. Er denkt, ja, vielleicht, oder Gott, vielleicht kommt er schon noch drauf, dass es eigentlich richtig wäre. Der Jona hat ja eigentlich seinen Auftrag jetzt ausgeführt. Der könnte ja jetzt eigentlich wieder zurück in sein Land und sagen, ja, das soll jetzt Gott machen mit dieser Stadt, das geht mich nicht mehr an. Aber irgendwo hat er noch nicht abgeschlossen. Es zeigt auch seine Hartnäckigkeit nochmal. Der ist enorm hartnäckig. Das ist wirklich. Und er beharrt immer noch auf seinem vermeintlichen Recht. So bezieht er einen Überwachungsposten östlich der Stadt, wartet die 40 Tage Frist ab, um zu schauen, was passiert. Und wisst ihr, was auch spannend ist? Dass der Mann östlich von der Stadt rausgegangen ist. Wo liegt denn Jerusalem? Im Westen. Der Tempel, das Sinnbild für Gott, das Gegenwart ist im Westen. Aber er will keinen Schritt auf Gott zumachen, bevor sein Verständnis von Gerechtigkeit erfüllt worden ist. Er geht in den Osten raus. Weil nachher, wenn er zurück muss, muss er die ganze Stadt durchlaufen. 3 Tagesreisen. Gott weiss, dass der Jona auf der Gesprächsebene verhärtet ist. Und so zieht er noch ein weiteres Register. Vers 6. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Ihr seht hier noch, das ist ein Rizinusstrauch. Das hat vielleicht etwas so ähnlich ausgesehen. Also können schon ziemlich dichte Blätter geben, die können recht gross werden. Und Gott hat sie wachsen lassen. Und in dem Vers, den wir jetzt gerade gelesen haben, zeigt sich, wie weit der Zorn der Jona schon gebracht hat. Er beharrt einerseits darauf, dass Hunderttausende von Menschen jetzt gerichtet werden müssen. Punkt. Also, es muss sein. Auf der anderen Seite freut er sich fest, wie so ein Pflänzchen aus dem Boden gewachsen ist. Also, die Verhältnisse, die Grössenverhältnisse, die stimmen hin und vorne nicht mehr. Vielleicht freut sich der Jona ja auch ein bisschen noch ein bisschen fester, weil er meint, der Liebeserweis von Gott, der Rizinus über Nacht, der bestätigt den Jona. Vielleicht hat er den Eindruck, ich glaube fast, Gott kommt langsam auf die richtige Seite, dass er mich jetzt so bestätigt mit dem Rizinus. Wenn Gott einen Mensch beschenkt, heisst das immer, dass Gott ihn auch bestätigt in seinem Tun, dass er immer alles richtig gemacht hat? Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir müssen manchmal aufpassen mit dem Schluss, oder? Wenn Gott mich segnet, dann habe ich es richtig gemacht. Manchmal stimmt es, manchmal überhaupt nicht. Es ist sogar biblisch. Ich denke an die Geschichte von Mose, vielleicht kennt ihr die auch, als er in der Wüste ist. Und dann hat sie den Felsen, sie haben kein Trinken mehr. Und dann sagt Gott zu Mose, red mit dem Felsen und es wird Wasser rauskommen. Und der Mose wird ein bisschen gedrängt von seinen Leuten und dann schlägt er mit dem Stab drauf, statt dass er redet mit dem Felsen, es kommt Wasser raus. Obwohl er es falsch gemacht hat. Aber der Mose darf wegen dem nachher nicht ins verheißene Land hineingehen. Also es kann manchmal sein, dass Gott uns segnet, obwohl wir etwas nicht richtig gemacht haben. Und der Jona kann nicht aufgrund des Rizinus davon ausgehen, dass Gott ihn bestätigt. Und dann heisst es weiter, doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen singenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Boah. Wieder bedient sich Gott der Schöpfung. Ein Wurm, ein Ostwind. Und haben wir auch schon gemerkt in den vergangenen Kapiteln, oder? Gott hat mit seinem Geschöpf eigentlich ganz wenig Mühe mit seinen Geschöpfen. Der Sturm kommt, wenn er sagt, der Fisch kommt, wenn er sagt, verschluckt sogar noch so ein Prophet mit Kleidern, vielleicht auch nicht so angenehm gewesen. Aber die machen, was er sagt. Nur mit den Menschen hat er manchmal ein bisschen Mühe. Das ist ein Zeug, oder? Das ist echt ein Zeug. Und jetzt kommt der heiße Ostwind, der Jona kommt einen Sonnenstich über. Und ein Sonnenstich ist ja ziemlich etwas Elends, oder? Haben wir auch schon einen gehabt, vielleicht? Das ist, oh. Da kann man den Jona fast noch begreifen. Und mit seinem schlechten geistlichen Zustand zusammen will er nochmal sterben. Er wünscht sich nochmal den Tod. Der Ostwind übrigens heisst auch für den Jona Gegenwind. Man kann es also so verstehen, Gott will ihn zurückblasen, oder? Zum Tempel, zu sich. Kehr endlich um. Da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Ja, das ist ziemlich gleich. He? Gott reagiert zuerst wieder mit einer Frage. Gott will kein Wortgefecht gewinnen an dieser Stelle. Er will den Jona gewinnen. Gott möchte, dass der Jona Gottes Gnade versteht. Und die Gnade heisst, dass er auch, dass Gott auch nicht Juden liebt. Dass er auch sie möchte gewinnen, sogar die Feinde von Israel. Meinst du, dass dein Zorn richtig ist? Mit anderen Worten, entspricht dein Handeln, dein Denken meinem Willen? Fragt Gott. Und mit dem zeigt Gott eigentlich, dass am Jona sein Verhalten sündisch. Der Jona denkt längst nicht mehr rational. Das ist ganz klar, oder? Dann fast wie ein kleines Kind. Übrigens, manchmal komme ich mir auch so vor. Und die Antwort auf die rhetorische Frage lautet ganz klar Nein, oder? Wäre eindeutig. Aber der Jona weigert sich durch alle Böden durch und sagt, ja, zornig bis zum Tod. Und schärfer kann man es fast nicht mehr sagen. Er nimmt eigentlich mit seinem Zorn, mit seinem sturen Zorn, in der Gottes Platz ein. Ich weiß es besser als Gott. Ich meine, wir schmunzeln jetzt, wie oft ist es uns schon selber so gegangen. Es ist einfach so offensichtlich, dem Punkt, oder? Aber ich denke, es ist uns schon viel auch so gegangen, dass wir uns dann und wann auch wiederfinden in dieser Position. Und wenn man in so einem Konflikt ist mit Gott und sich richtig verrennt, je länger man drin bleibt, desto schwieriger wird es zum Kehren. Das ist ein bisschen demütigend, oder? Und das merken wir übrigens ja manchmal in den Beziehungen, Konflikt mit anderen Menschen, wo man genau weiss, oh nein, jetzt bin ich völlig nicht durchgeschossen, aber den Grund gibt es noch nicht zu. Darum ist es eigentlich viel besser, wenn man möglichst gleich umdreht und nicht wartet. Es wird immer schwieriger. Und dann setzt Gott zu seinem Schlusswort an. So ein bisschen Schlussplädoyer, das er jetzt so eingefädelt und eingeführt hat, der Verse 10 und 11. Da heisst, da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich so eine große Stadt nicht verschonen? Der Jona hat es auf dem Schiff in Kauf genommen, dass die Schiffsbesatzung ums Leben kommt. Er hat sogar explizit wollen, dass die Menschen in Ninive gerichtet werden und umkommen. Aber das Einzige, was verdirbt, ist ein Rizinus. Gott verwendet jetzt den Rizinus als Gleichnis. Und für Propheten ist das ja eigentlich noch etwas Vertrautes gewesen. So Gleichnis haben sie selber auch viel gebraucht. Und Gott sagt mit anderen Worten zum Jona: Hey Jona, schau, du hast dich jetzt über die Studie gefreut. Die Studie ist dir wichtig geworden. Und du traurigst sogar jetzt, wo sie vertrechnet ist. Aber weißt du, die vielen Menschen in Ninive, die habe ich mit Liebe habe ich die erschaffen. Ich habe mein Herzblut in sie investiert. Ich möchte, dass sie weiterkommen. Ich möchte sie retten. Die sind mir viel wichtiger. Und in dieser Stadt heisst es ja da, dass 120'000 Leute gelebt haben, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Was heisst denn das eigentlich? Was ist damit gemeint? Ja, wer kann nicht zwischen links und rechts unterscheiden? Das sind eigentlich kleine Kinder, oder? Die können das noch nicht. Das sind die Menschen, die noch kein Verständnis für Schuld haben. Die sind noch nicht schuldfähig. Und das ist so, das wissen wir ja, dass auch kleine Kinder, die sterben, dass sie gerade im Himmel sind. Weil die haben noch kein Verständnis für Schuld. Die können gar nicht schuldig gesprochen werden. Und Gott möchte nicht, dass die 120'000 so viel müssen die Strafe leiden wegen den Erwachsenen und Eltern, die die Schuld schon fähig sind. Wenn man vom Neuen Testament her denkt, sagt Gott zum Jona quasi: Hey Jona, du willst sterben wegen diesem Pflänzchen. Das ist ja lächerlich. Aber ich würde sterben für jedes einzelne von diesen 120'000 kleinen Geschöpfen, und ich so fest liebe. Und ich würde alles geben für sie. Und ich würde nicht nur, ich würde es auch tun. Die Stadt hat also mehrere 100'000 Einwohner umfasst. Und jeder einzelne von denen hat Gott retten und hat den Prophet Jona geschickt wegen dem. Und mit dem Rizinus hat Gott den Jona überführt, sein böses Herz. Und jetzt schweigt Jona. Oder mit diesen Versen hört das Buch auf. Der Jona sagt nichts mehr. Und mir ist der Hiob in den Sinn gekommen. Der Hiob hat ja auch einen Konflikt gehabt mit Gott. Irgendwo kann man ihn gut verstehen, auf die einen Seite, oder? Aber der Hiob hat am Schluss hat er Gott tiefer erkannt. Gott hat sich ihm offenbart und dann hat der Jona nichts mehr gesagt. Der Hiob nichts mehr gesagt. Er hat nur noch gesagt: Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Er hat gemerkt: Ui, Gott, du bist viel grösser als ich. Ich habe kein Recht, mit dir zu argumentieren. Er hat nichts mehr gesagt. Und ich, ist meine Vermutung, das Ende vom Jona dürfen wir am Hiob anlehnen. Dass Gott den Jona auch gewonnen hat, wenn er es beim Hiob gemacht hat. Ich muss ja fast ein Happy End sein. Oder? Man wünscht sich es ja, aber ich glaube, man hat auch Anlass dazu, dass es wahrscheinlich so könnte gewesen sein. Die Frage ist jetzt aber gleich auch noch, warum gibt uns das Buch Jona keine Reaktion vom Prophet bekannt? Es hätte uns ja schon ein Wunder genommen. Was hat er jetzt gesagt und gemacht und gedacht? Wieso steht einfach nichts mehr? Ich glaube, es hat einen Grund. Ich glaube, Gott spielt uns da damit den Ball zu. Wir, wenn wir den Text in der heutigen Zeit lesen und uns Gedanken machen über das, er will, dass wir an die Stelle von Jona gehen und ihm eine Antwort geben auf die Frage: Wie gehst du damit um, wenn du mich nicht verstehst? Und willst du dich von mir weiterführen lassen? In der Erkenntnis, wer ich bin. Ich glaube, wegen dem steht da nichts, dass wir jetzt die Antwort geben, dass wir an die Stelle von Jona gehen. Gott will, dass wir weiterkommen. Er will eine tiefere Erkenntnis schenken, er will es verändern. Er will auch, dass wir bestimmte falsche Gottesbilder, die wir haben, dass wir die erkennen und über Bord werfen. Und das ist ziemlich schwierig. Weil das hat etwas mit unserem Fundament zu tun, das vermeintlich das wichtige Fundament ist, aber falsche Gottesbilder sind eben nicht das Fundament, nur vermeintlich. Und dazu führt Gott dich und mich manchmal Wege, die für uns ein Skandal sind, ein Ärgernis, wo wir nicht verstehen können, warum das Gott so macht. Und etwas macht der Jona uns klar: Wenn wir mit Gott leben, ist es keine Option, zum einfach zu bleiben, wie wir sind. Es ist keine Option, sich nicht zu ändern. Einfach bei dem verharren, was einem vermeintliche Sicherheit gibt. Sogar in der Gottesbeziehung. Könnt ihr mir vorstellen, wie es mir dort gegangen ist? Mit dem Rückenschaden, oder? Mein Gott, ich habe ihn noch nie so kennengelernt, dass ich so unten durch. Über so lange Zeit, ich meine, eine kurze Zeit mal, okay. Aber ich habe ihn tiefer kennengelernt und gemeint, hey, Gott ist immer noch Gott, er ist immer noch da. Und ich kann ihn nicht immer verstehen. Und trotzdem macht es Sinn. Gott führt den Jonah zu Veränderungen, zum Umdenken. Das Leben bedeutet, sich auch zu ändern. Stillstand ist Illusion. So langfristig. Erst im Himmel müssen wir uns nicht mehr verändern. Und schaut, Nachfolger von Jesus, wir leben in einer Spannung. Einerseits heisst Glauben bleiben. Bleiben bei Gott, bei seiner Wahrheit, dass wir uns an dem orientieren und festhalten können, was unveränderlich ist. Das ist mega wertvoll. Der unveränderliche Fels. Das ist das eine. Aber das andere heisst auch Gott dienen, bedeutet, Jesus auf Jesus zuzugehen und sich auf ihn einzulassen. Dass eben unvollständige Gottesbilder können ins Wanken kommen. Er will uns auch verändern. Beides. Bleiben und verändern gehört zusammen. Und genau diese Spannung hat beim Jonah zu dem Ärgernis geführt. Sein Skandal von der Gnade war letztlich die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit von Gott miteinander. Er hat wie gemerkt, das kann man nicht logisch zusammendenken. Ja, was denn jetzt? Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit? Also, was ist denn jetzt Sache? Und das hat ihn fertig gemacht. Eigentlich ist es ein Widerspruch. Gott ist eben beides. Aber Gott kann im Blick auf Jesus Christus, auf seinen Opfertod, kann er beides sein. Weil wenn er barmherzig ist, ist Gerechtigkeit vorausgegangen. Und das hat der Jonah natürlich nicht gecheckt und gewusst. Aber wir wissen es heute. Weil Jesus ist stellvertretend für uns alle, für alle Menschen am Kreuz gestorben. Und er hat die Sünde der Menschheit, das Gericht dafür hat er auf sich genommen und hat es aus der Welt gedreht. Und darum kann Gott allen gegenüber barmherzig sein und kann uns Vergebung schenken. Jedem, der den Opfertod von Jesus bewusst annimmt im Glauben. Und ihr Lieben, das ist das Größte. Das ist echt das Größte, dass Gott bereit ist, darf ich es mal direkt sagen, den Müll von deinem Leben und von meinem Leben wegzunehmen und uns seine Herrlichkeit anstelle zu schenken. Wisst ihr, das ist einfach, das Erste wäre schon gewaltig, dass er uns das Negative wegnimmt, die Schuld. Aber er schenkt uns stattdessen seine ewige Herrlichkeit, die unerhört, allmächtig, gross ist und wunderbar. Und wenn du Jesus in dein Herz einlatschst, dann schenkt er das. Dann kommst du es über. Dann gewinnst du alles. Gott hat die Schiffsbesatzung verschont, was sie um Gnade gefleht haben. Haben wir gesehen, oder? Gott hat aufs Gebet vom Jonah gelesen, im Fisch, hat ihn gerettet. Gott hat auch Menschen aus Ninive errettet, wo sie umgekehrt sind. Das heisst, Gott ist ein Gott, der auf Gebet lässt. Er lässt auch auf deine Gebet. Er nimmt es ernst. Und das ist das Wunderbare. Und darum lade ich dich heute ein, zu dem Jesus zu kommen. Dass du ihm deine Verfehlungen einfach sagst, mit einfachem Gebet, und ihn in dein Leben einlatschst. Und dein Leben wird eine grundlegende Veränderung erleben. Der Jesus wird kommen. Und vielleicht lebst du schon mit Jesus, aber du merkst, dass du irgendwo vielleicht ein bisschen störrisch bist oder an einem Punkt nicht ganz gehorsam oder einfach Mühe hast, würdest gerne, aber es geht nicht. Er möchte auch dich heute umdrehen. Mit der Jonah, mit dem Ostwind. Er möchte dich auf seinen guten Weg bringen, auf seinen Weg vom Leben. Er wird dir mehr geben, als du jetzt hast, wenn du zu ihm kommst heute Morgen. Mit dem, was dich bewegt. Speziell finde ich auch in dem Buch Jonah, Gott fängt mit dem ersten Wort an und er hört mit dem letzten Wort auf. Und ich glaube, dass Gott das alles hat aufschreiben lassen, weil er dich ansprechen will, wegen uns. Er möchte dir helfen. Er möchte dir Heilung schenken. Egal, ob wir jetzt quasi vielleicht ein bisschen von den Menschen von Ninive herkommen, dass wir jetzt also noch nicht so richtig zu Gott gehören, oder ob wir wie der Jonah schon Gottes Leute sind. Lass dich rufen. Gang auf Gott zu, auch heute Morgen. und er wird dir seine Herrlichkeit tiefer kennenlernen, zeigen. Und das Kreuz ist auch heute Morgen da. Es wird auch Leute da haben, die dürfen einfach auch während dem Lobpreis oder nachher einfach Platz nehmen und für euch beten lassen. Vielleicht ist es nur etwas Kleines. Es ist doch egal. Wir sind erst gekommen, wenn einem das Bein abgeht. Da ist er vorher gekommen. Kommt, nehmt die Gelegenheit wahr. Gott ist gross. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für den Jona. Es ist so ein wunderbares Buch. Und es hat mich so bewegt, auch die Geschichte von dem Propheten, wo nicht einfach alles rund läuft, viel schwierig ist, aber du gehst so einen liebevollen Weg mit dem und so einen originellen Weg, also wirklich. Und Herr, manchmal geht es uns ja ganz ähnlich. Dass du dich um uns bemühst und uns nachgehst und wir sind störrisch. Und bitte hilf, dass wir uns zu dir umwenden lassen, Herr, auch heute Morgen. Du siehst, wie es schwierig ist, wenn Gottesbilder ins Wanken kommen, die nicht richtig sind. Aber du willst etwas viel Besseres reinlegen. Und ich bitte dich, Herr, gib uns den Mut, dass wir uns dir ganz eingeben. Dass wir das Unvollständige, das vielleicht auch das Kaputte bringen. Danke viel, viel mal, dass du etwas Gutes mit uns vorhast. Du bist ein guter Gott. Auch wenn es manchmal ja, nicht immer einfach ist, aber trotzdem, es bleibt. Du meinst es gut und du machst es gut. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.